Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Abend begrüßen über Walter Matthias Stickelmann, der in diesem Jahre 90 Jahre alt geworden wäre. Wir haben als Gast eigentlich die beste Kennerin von Walter Matthias Stickelmann überhaupt, nicht nur weil sie seine Frau war, sondern sie ist auch die Herausgeberin seiner Werkausgabe. Und wir haben bereits jetzt ein paar Filmausschnitte sehen können. Frau Obermüller wird da noch etwas sagen dazu. Aber zuerst möchte ich, dass wir Frau Obermüller ganz herzlich hier begrüßen. Ich kann vielleicht sagen, wo die Filme Ausschnitte her sind. Also der erste ist von der Schriftstellervereinsgeneralversammlung 1965 in Schaffhausen. Der zweite ist aus einem Tagesschaubeitrag des Welschen Fernsehens von 1969 ungefähr, der französischsprachige. Und der dritte ist ein Auszug aus dem Film von René Martens, Walter Marti, die Selbstzerstörung des Walter Matthias Stickelmann, ein Film, der 1973 im Theater von Mézières gedreht wurde, das hat man ja gesehen, und dieser Film ist auch am Büchertisch käuflich zu erwerben. Ja, was geht dir durch den Kopf, wenn du die Filme siehst?
Das Erstaunlichste für mich war bei diesem Anschauen dieser eben sehr klug ausgewählten Ausschnitte, wie die Themen eigentlich durchgehen vom ersten, vom frühesten 1965, als er gerade anfing, ein bekannter und erfolgreicher Schriftsteller zu sein, bis hin zu diesem relativ späten Dokument des Films aus dem Jahr 1973. Die Themen, die angeschlagen werden, die angesprochen werden, sind in allen drei Fällen die Grundthemen seines Lebens gewesen. Nämlich immer die Frage, warum bin ich Schriftsteller, wer bin ich, was will ich, was wollte ich werden, was bin ich geworden, wo komme ich her. Und er sagte sehr schön im ersten Beitrag, ich wollte den Geschichten, die andere über mich erzählt haben, meine eigenen Geschichten entgegenstellen. Das heißt, ja nichts anderes, als dass er sich gewissermaßen die Deutungshoheit über sich selbst, über sein eigenes Leben, seine eigene Identität zurückholen wollte, nachdem seine ganze Kindheit und Jugend hinweg bis ins Erwachsenenalter hinein eben andere über ihn bestimmt hatten, andere ihm sagten, wer er sei oder nicht sei. Und ich glaube, das ist in ganz kurzen Sätzen eigentlich alles gesagt, warum dieser Mann Schriftsteller werden musste und eben, wie er sagt, auch Schriftsteller geblieben ist.
Er sagt integrale Schriftsteller.
Genau.
Das finde ich interessant.
Ja,
das
ich habe mich gefragt, was er damit meint. Ich glaube, er meinte, einerseits relativ banal, ein Schriftsteller, der nichts anderes daneben macht. Es gibt ja viele Schriftsteller, die sind noch Lehrer oder Werbetexter oder verdienen sich sonst irgendwo ihr Brot und schreiben nebenher, was er am Anfang ja auch gemacht hat, weil von der Schreiberei allein konnte er nicht leben. Aber ich glaube, es ist noch mehr in diesem Satz. Ich glaube, darin liegt die Tatsache, dass er eigentlich nur lebte, wenn er schrieb, und schrieb, indem er lebte. Also Leben und Schreiben hingen bei ihm so eng und so existenziell zusammen, dass das eine vom anderen nicht zu trennen war. Mir ist das ganz am Schluss seines Lebens sehr deutlich bewusst geworden. Konnte in den letzten Monaten seines Lebens infolge eines Hirntumors die Hand nicht mehr gebrauchen, also nicht mehr schreiben, und ging dann zum Diktieren über. Und diese alten Diktaphons in den 70er Jahren, die hatten noch ein Kabel, so wie ein Telefon, und er hielt immer dieses Aufnahmedings in der Hand, und da war diese Schnur zu dem Gerät, Und das kam mir immer vor wie eine Nabelschnur, die ihn eben mit dieser ganz existenziellen Tätigkeit des Schreibens und des Geschichtenerzählens verband. Und als er das eines Tages weglegte und sagte, so, jetzt ist genug, da wusste ich, dass er jetzt nicht mehr lange zu leben hat und dass diese Nabelschnur jetzt langsam durchtrennt wird. Und so war es dann auch. Im zweiten Beitrag, dem Französischen, merkt man natürlich zuerst einmal, dass er sehr schlecht Französisch sprach. Das war auch ein großes Problem, auch in dieser zweiten Ehe mit einer Leischen. Er konnte sich eigentlich nicht ausdrücken, er konnte nicht sagen, was er eigentlich sagen wollte. Und trotzdem sagt er etwas sehr Interessantes. Er sagt es dann auch auf Deutsch, weil es Französisch zu kompliziert ist. Ich bin einer, von dem man nicht genau weiß, woran man mit ihm ist. Auch das schillert so seltsam zwischen dem, was die anderen über ihn sagten. Der Interviewer will ihn ja zum Kommunisten machen, was er ja nie war. Und vielleicht kommen wir noch darauf, warum. Und er nennt sich dann einen Nonkonformisten. Auch da geht es wieder um die Zuschreibung von außen und das, was er diesen Zuschreibungen entgegensetzt. Und manchmal ihnen auch entspricht. Ich erinnere mich, dass er immer wieder sagte, ja, wenn die anderen schon sagen, ich sei ein Linker, dann bin ich ein Linker, dann tue ich ihnen den Gefallen. Also da in diesem Konflikt, da steckte, da lebte er. Der Dienst zog sich durch sein Leben. Und das dritte Beispiel, der Ausschnitt aus dem Film, auch da kommt das gleiche Thema wieder mit anderen Worten zur Sprache. Man hat ihm immer gesagt, du musst etwas werden, das hören wir ja alle, du musst etwas rechts werden. Und dann wieder die Antwort, was sollte ich werden außer Schriftsteller? Er hat auch immer gesagt, ich konnte ja nichts anderes, er hatte keine Schulbildung, also keine höhere Schulbildung, er konnte Gymnasium nicht besuchen, er konnte nicht studieren, er hatte keinen Beruf, außer Geschichten erzählen, das war das Einzige, was er konnte und das konnte er gut und daraus hat er ein Leben und eine Existenz gemacht. Deswegen eben der Satz, was sollte ich werden, außer Schriftsteller. Und dann greift er ganz hoch zu den Sternen, ein Schiller wollte ich werden, darunter hat er es nicht gemacht, Geld verdienen und dann die ganz, ganz zentrale Stelle an diesem Ausschnitt und deswegen bin ich so froh, dass du den ausgewählt hast. Er wollte Vater werden. Er wollte das werden, was er nie hatte, nämlich er kannte seinen eigenen Vater nicht, er war unehelich geboren. Er hat sein Leben lang Geschichten über diesen Vater erfunden. In diesem Filmausschnitt ist der Vater gerade Pole, aber das wechselt, er war auch mal Ungar oder Jugoslawe oder Russe oder was immer. Immer irgendetwas aus Osteuropa, ob die Mutter je sagte oder gewusst hatte, nein, gesagt hat sie nie etwas, aber vielleicht hat sie es auch nicht gewusst, wer der Vater war. Er hat das ein Leben lang darunter gelitten und ein Leben lang eben auch dieser Tatsache Geschichten entgegengesetzt, indem er eben Geschichte über den Vater erfand und indem er jetzt im eigentlichen Sinne des Wortes Vater wurde, zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, hatte, die er über alles liebte und die für ihn ja die einzigen Menschen waren, außer seinem Bruder, an dem er sehr hing, also einem Halbbruder, an dem er sehr hing, waren die beiden, die übrigens hier sind heute Abend, das freut mich
nicht,
ganz besonders.
Nicht nur Sohn und Tochter,
sondern auch zwei Enkel, jawohl. Ja, ja. Damit hat er etwas wie eine, ich sage jetzt nicht eine Dynastie oder so, ja, aber eine die Familie gegründet, die er selber nie hatte. Mhm. Und deswegen war dann auch die Scheidung von seiner ersten Frau, die Zerstörung dieser Familie, für ihn wahrscheinlich eine der größten Katastrophen seines Lebens. Ja. Aber die Kinder sind ihm geblieben und die hat er geliebt bis zuletzt und die waren ihm ungeheuer wichtig.
Es wäre schön, wenn wir jetzt diesem, dass er Schriftsteller werden wollte, noch ein Zitat gegenüberstellen können aus einem allerletzten Text, wo er nämlich dann sagt, nein, ich hatte nicht Schriftsteller werden wollen, ich hatte nur ein geachteter Bürger meines Landes werden wollen. Das war meine einzige Sehnsucht gewesen und mein einziger Ehrgeiz, dass ich Schriftsteller geworden bin, war eine Notlösung, war ein Behelf. Also in den letzten Wochen hat er das dann so...
Ja, das hätte er aber nicht nur in den letzten Wochen, das hätte er auch sehr viel früher gesagt haben können. Das war der primäre Antrieb, der primäre Impetus seines Lebens, eben etwas werden, ja, jemand ja sein. Man darf nie vergessen, er ist, wie gesagt, unehelich geboren, und das war in den 20er Jahren wirklich noch kein Schleck. Er ist herumgeschubst worden, er war in Heimen, er war bei Pflegeeltern. Später hat die Mutter, als sie wieder heiratete oder als sie überhaupt erst einmal heiratete, ihn zu sich genommen. Er ist dann im Bündnerland aufgewachsen und war dort ein im dreifachen Sinne Ausgestoßener oder nicht dazugehörender. Als die Familie kam aus dem Unterland, die Mutter war Zürcherin, der Stiefvater kam aus dem St. Galler Rheintal, also was man im Bündner, im Graubünden Unterländer nennt und was man ja nicht besonders mag. Also das war mal das. Dann war die Familie reformiert. Rezüns, wo sie lebte, war katholisch. Auch das war ein Problem damals. Und dann kam noch die uneheliche Geburt dazu. Er hieß Dickelmann, der Rest der Familie hieß Haltiner, also es war offensichtlich. Und dieser Außenseiterposition, dieser dreifachen Außenseiterposition in der Familie und in der Dorfgemeinschaft musste er dringend etwas entgegensetzen. Er wäre gern in eine höhere Schule gegangen, er hätte gerne studiert, er hat mir mal gesagt, er wäre gerne Pfarrer geworden. Ist es dann in einem anderen Sinne geworden, indem er predigte und auch ein ziemlicher Moralist war in seiner Haltung. Aber wie gesagt, das Schriftstellersein ist irgendwie, ja, zwar dann die einzige Möglichkeit, sich seinen Platz in der Gesellschaft zu erobern, den man ihm von Anfang an eigentlich lieber verliert hätte.
Ein bisschen relativieren können wir das durch eine Briefstelle, nämlich der RIAS-Redaktor Werner Oehlschläger hat ihn 1962 gefragt, was für einen Beruf er ausübe. Und dann hat er Folgendes geantwortet, hat dann ein Verzeichnis der ausgeübten Berufe geschickt. Und das heißt folgendermaßen, Gymnasiast, also das würde ja
kurze Zeit war das, ja.
Uhrmacherlehrling, Fremdarbeiter in Hitlerdeutschland, Gefangener, Dieb, Fuhrmann, Hochbauzeichner, Holzfäller, Kuhhirte, Bundesbeamter bei der Luftwaffe, Rundfunkdramaturg, Lektor, Hausfrau, Public Relations Officer, freier Journalist, Weltwoche-Journalist, Jugendromanschreiber, Romancier, Dramatiker, Preisträger, Drehbuchautor für Werbedokumentar- und Spielfilme, Redakteur eines Bums-Magazins, Insasse einer Heil- und Pfleganstalt, zwecks Begutachtung durch Psychiater. Also das alles.
Es stimmt alles. Ja. Reihenfolge ist etwas willkürlich. Ja. Aber es sind ja aber natürlich das meiste keine Berufe, sondern Tätigkeiten.
Ja.
Das waren Tätigkeiten, er musste ja leben, er musste Geld verdienen. Und was macht man, wenn man keinen Beruf hat, keine Familie, nichts gelernt hat, einen Vormund im Rücken? Ja, dann geht man auf den Bau oder er hat als Gasserolier in der Gastronomie, das fehlt glaube ich noch, gearbeitet und hat sich dann so langsam, wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, das war ja lange vor meiner Zeit, ist er dann im Schauspielhaus so ein bisschen Regieassistent geworden, hat sich dann im Radio etwas umgeschaut und durch irgendwelche Hilfstätigkeiten ist er da langsam in die Welt hineingekommen, die er eigentlich gerne wollte, und richtig Beruf wird dann eigentlich erst, was so hochstrabend tönt, wie hieß es, Bundesbeamte bei der Luftwaffe. Er hat gearbeitet im Militärflugplatz in Dübendorf im Büro. Was er da genau machte, weiß ich nicht, aber das war eine feste Anstellung, da hat er Geld verdient und konnte damit seine junge Familie, ich glaube, da war der älteste Sohn bereits geboren, da hat er Geld verdient. Und später dann kamen dann ehrenwerte Sachen dazu, wie eben die PR, also wie heißt es, Werbeofficer oder PR-Officer im berühmten Büro Farner. Das war eine lukrative Stelle, da hat er gut verdient dabei. Dann hat er sich journalistisch betätigt, er hat Hörspiele geschrieben, er fing an Fernsehspiele zu schreiben. Er hat sehr viele Kolumnen für alle möglichen Zeitungen, für die damals Neue Presse, das war so ein paar Tage zum Blick. Er hat für Zürich Neu, Zürich Woche und wie die alle hießen, geschrieben. Also da kann man dann langsam von Berufen reden. Insasse in der Heil- und Pflegeanstalt Rheinau war er auch. Als er aus Deutschland zurückkam, wusste man sich nicht anders zu helfen und nicht anders mit ihm umzugehen, als dass man ihn in die psychiatrische steckte und ihn dort begutachtete und mit einem verheerenden Zeugnis wieder entließ, was ihm natürlich im Leben auch nicht unbedingt geholfen hatte. Und all diese Tätigkeiten, all diese Berufe, die dann nach und nach wurden, die dann schlussendlich in der freien, im reinen Schreiben endeten, da war er dann nicht mehr darauf angewiesen, weitere Berufe daneben auszuüben, die dienten letztlich, also natürlich dem Geldverdienen und dem Lebensunterhalt, aber letzten auch eben immer diesem Kampf und diesem Bemühen um einen Platz in der Gesellschaft, um Ansehen, ja. Erfolg, eben jemand sein, nachdem er aufgrund seiner Herkunft eben bis zuletzt nie genau wusste, wer er eigentlich ist.
Aber es war natürlich auch ein Fundus für sein Werk. Also alle diese verschiedensten Begegnungen und Tätigkeiten hat ihm ja Stoff gegeben
für sein Samt und Sonders Niederschlag in den Büchern. Also das berühmteste Beispiel ist sicher das Verhör des Harry Wind.
Aber auch schon diese Flughafenangestellte mit F-51 überfällig hat er ja einen Kinder- und Jugendroman über das Fliegen dann geschrieben.
Genau, also das waren die...
Offenbar auf dem Büro in Dübendorf.
Das ist richtig. Ja. Und dann eben, wie gesagt, das Verhör des Harry Wind, da fließen ganz unmittelbar seine Erfahrungen in dieser PR-Agentur ein und hinter der Figur des Harry Wind steht auch ganz unverkennbar die Figur von Rudolf Farner, also dieses berühmten Werbers. Und
er selbst kommt vor,
er ist auch ein bisschen Harry Wind, aber er ist auch noch die andere Figur Vital. Er ist immer in irgendeiner Art und Weise in allen seinen Figuren, den einen mehr, in den anderen etwas weniger. Er hat den Roman geschrieben, nachdem er das Büro Farner verlassen hatte, und zwar aus er realisierte, wie manipulierbar öffentliche Meinung sein kann. Das hat er dort unmittelbar erfahren, er war unmittelbar dabei und involviert, und das hat ihn erschüttert, und er hat eigentlich lange bevor wir also im großen Stil Manipulationen der öffentlichen Meinung bis hin zu Irakkrieg, der ja aufgrund falscher Nachrichten eigentlich begonnen wurde, hat er den Roman zum Thema geschrieben. Und das war vielleicht auch der Grund, warum ausgerechnet dieser Roman vor ein paar Jahren verfilmt wurde. Und alle fanden das seit wahnsinnig aktuell, obwohl der Roman aus den 60er Jahren stammt.
Ja, er hat schon eigentlich eine Mission verfolgt damit. Also hat, während das erschienen ist, hat er dem Franz Beidler geschrieben, ich will in erster Linie aufrütteln, den Lesern die Frage so drastisch vor Augen führen, dass sie nicht daran vorbei können, ohne eine Antwort zu suchen. Also es ist schon eine direkte Wirkung, er will etwas erreichen mit dem Schreiben.
Also es ist vielleicht zuerst das eigene Erlebnis, die eigene Erfahrung, die eigene Empörung über irgendetwas und dann das Bedürfnis aufzuklären. Ich glaube, er war ein geborener Aufklärer, auch ein Moralist bis zu einem gewissen Grad und natürlich ein Engagierter, das sowieso, ich glaube, das ging bei ihm zusammen. Aber am Ursprung steht immer das eigene Erleben, die eigene Erfahrung.
Also, und dann mit dem Verhör des Harry Wind hat er ja dann auch das Glück erlebt, dass zugleich in Deutschland diese Spiegelaffäre war und man das sein Buch zur Spiegelaffäre. Also das war ein Glücksfall dann auch. Nicht? Weil das erste Buch, Geschichten um Abel, was ja dann sehr stark autobiografisch war, das hatte lang nicht so einen Erfolg wie dieses.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Das hatte so einen Feuilleton, einen Achtungserfolg, wie man so schön sagt. Ja. Aber der Durchbruch, der eigentliche Durchbruch, das war der Harry Wind.
Ja.
Vor allem eben auch in Deutschland, nicht nur in der Schweiz.
Lustig finde ich noch, wenn ich das noch erwähnen darf, das zweite Jugendbuch, Die Jungen von Grand Dixence, weil er hat ja dann eine Zeit lang auf der Baustelle gearbeitet und da könnte er auch dem Maurice Chapa begegnet sein. Ach. Der ja als Hilfsgeometer bei der Grand Dixence gearbeitet hat und dann später sein Buch Jean de la Grande Dixence publiziert hat. Also könnte sehr gut sein, dass die beiden sich da begegnet sind. Nicht?
Das ja, war, wirklich? Ja, ja. Ist es, ich weiß es nicht.
Ja, ja, wenn wir das Verhör des Harry Wind, ist immer noch gut, ein bisschen sich zu überlegen, wie ging es dem Autor damals, 62, als das erschien. Er war seit 9 Jahren verheiratet mit Nelly Gysin. Er hat im Jahr 62 ist auch die Tochter Sandra zur Welt gekommen.
60.
Ja?
60.
Aber in 62 hat er noch einen schweren Unfall im Militär und seitdem war ja seine linke Hand unbrauchbar. Nicht? Also im Hintergrund, wir sehen jetzt nur dieses Buch, aber es ist noch viel passiert in dieser Zeit, nicht?
Ja, es war sehr, eben sehr widersprüchlich, wobei, da muss ich jetzt sagen, das weiß ich natürlich alles jetzt nur aus zweiter Hand, durch die, seine Bücher, dadurch, dass er immer wieder davon gesprochen hat, es immer wieder erzählt hat, aber ich habe es nicht unmittelbar selbst erlebt. Dieses Jahr 62 war ein sehr widersprüchliches Jahr, auf der einen Seite eben endlich der Erfolg, ja, der Durchbruch, auch materiell. Man wurde auf ihn aufmerksam und das zog dann ja auch weitere Aufträge und Verdienstmöglichkeiten nach sich. Und gleichzeitig eben dieser schwere Militärunfall, der ihn nicht nur beinahe seine linke Hand gekostet hätte, sondern auch eine Vielzahl von Operationen nach sich zog, um eben diese Hand einigermaßen zu retten. Und lange Spitalaufenthalte zur Folge hatte, auch ein Kampf nachher um mit der Militärversicherung, um eine Rente. Und das alles, ja, war viel auf der einen Seite, viel Schwieriges, Schweres, Kompliziertes, Leidvolles. Und auf der anderen Seite aber, also wenn er erzählte von dieser Zeit, hatte ich eigentlich immer das Gefühl, es war trotz allem eine gute Zeit. Die kleine Familie war da, er war endlich Vater, er hatte diese beiden Kinder. In der Ehe scheint es auch relativ gut gegangen zu sein. Man wohnte am rechten Zürichseeufer, man war ja so ein bisschen arriviert, man ging in die Kronenhalle, das war etwas sehr Wichtiges, da war man irgendwie geadelt damals, wenn man zum ersten Mal von Frau Huda zum Steg beachtet wurde. Und ich kann mich noch erinnern, das hat mir Manuel Gasser später mal erzählt, der Du-Chefredaktor, bei dem ich gearbeitet habe, dass wenn so ein neues Gesicht in der Kronenhalle auftauchte, dann hat sich Hulda Zumsteg bei Stammgästen erkundigt, wer das sei, um den eben dann auch gebührend begrüßen zu dürfen, ging dann offenbar zu Manuel Gasser und sagte, Herr Gasser, wer ist der junge Mann dort? Worauf Gasser sagte, das ist Walter Matthias Dickelmann, ein junger Schriftsteller. Worauf die Hulda an seinen Tisch kam, also an Dickelmanns Tisch und sagte, grüezi Herr Dickelmann, wie geht's auch mit dem Schreiben hier? Das war dann am Anfang seiner vielen, vielen Kronhalten.
Ja, ja, ja. Er hat übrigens diese Geschichte von der zertrümmerten Hand, hat er ja in diesem Text Tage süßlicher Wärme dargestellt, der dann in dem nächsten Buch Die Rechnung erstmals erschien, aber man hat dann nach seinem Tod nochmal einen Band gemacht mit diesem Titel, Tagesüßliche Wärme.
Weil es ist eine Geschichte, die so heißt und die spielt im Kantonsspital Chur und die ist entstanden eben während dieser ersten Zeit im Spital nach dem Unfall. Es ist überhaupt ein Kennzeichen seiner Arbeitsweise, dass er oftmals Geschichten, Motive mehrfach verwendet hat. Also er hat zum Beispiel einen Roman geschrieben, dann hat er etwas aus dem Roman genommen und daraus ein Hörspiel gemacht oder sogar ein Fernsehspiel oder nochmal eine Geschichte oder ein Jugendbuch. Es waren so Mehrfachverwertungen, die ganz direkt darauf zurückzuführen sind, dass er einfach Geld verdienen musste. Und diese Geschichten, wenn sie mal gut waren, dann an mehreren Ebenen und in mehreren Formen wiederverwertet hat. für den Titel, also Tage von süßlicher Wärme, dieses nachgelassenen Erzählungsbandes, bin ich verantwortlich, ja. Weil da haben wir eine Mischung gemacht. Es gab noch von ihm ein paar ganz, ganz späte, auch schon auf Diktaphon diktierte Erzählungen, und die füllten aber keinen ganzen Band mehr. Und die haben wir dann ergänzt durch ältere Geschichten, von denen wir fanden, die seien gut,
ja,
und die könne man wieder auflegen. Und haben dann noch einmal diesen Titel gewählt, von dem Titel einfach
so. Also der Titel ist sehr poetisch, aber eigentlich hat er mit dem Text ja nichts zu tun, sondern es ist einfach Herbst.
Ja.
Und dann sagt jemand, das sind Tage süßlicher ja. Wärme.
Vielleicht hat auch damals schon ein Lektor gefunden, das wäre gerne einen schönen Titel, das weiß man ja
nicht mehr. Es gibt jetzt in diesem nächsten Buch die Rechnung, gibt es, möchte ich mal einen Satz aus der Weltwoche zitieren, wo sowohl du als auch er gearbeitet haben.
Aber nicht zur gleichen Zeit.
Nein. Ja. Und auch heute wird es noch nicht
mehr. Okay. Nein, ich glaube nicht.
Ja, also da hat der Urs Jenny da geschrieben, über die Rechnung. Wenn Dickelmann eigene Jugenderlebnisse berichtet oder einfache Leute beobachtet, ist sein Ton schlicht und glaubhaft. Allerdings manchmal auch sentimental. Wenn er sich aber im Milieu der reichen Leute bewegt, triumphiert der Kitsch. Antiquitäten, Whisky, weiße Telefone, Kaminfeuer mit Birkenscheitern. Die Filmkulisse ist komplett. Ja. Also das. Ich wollte ja nicht ein Heiligen aussehen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist übrigens sehr gut beobachtet. Die Welt der kleinen Leute, die kannte er
ja.
aus eigener Erfahrung, weil er selbst dazugehörte, aber auch, weil er Zeit seines Lebens in Kneipen verkehrte und dort mit den Leuten ins Gespräch kam, sich von den Leuten Geschichten erzählen ließ. Und es ging ja, es machte ja der Spruch die Runde, dem Dickelmann darfst du nie etwas erzählen, sonst kommst du ins nächste Buch. Und das stimmt, das stimmt wirklich, das habe ich selbst erlebt, also auch nicht so angenehm.
Du bist natürlich in mehreren Büchern, du hast sogar eines mit ihm zusammen geschrieben.
Ja, das ist etwas anderes, ja. Da war ich der Teil, aber er hat es auch gemacht, ohne zu fragen.
Ja.
Also genau diesen Dingen, die aus seiner Welt stammten und seine persönlichen Erfahrungen spiegelte oder eben die Erfahrung von Menschen, die ihm nahe standen, da stimmte es. Und dann war dieser Ton schlicht und klar. Sein großes Vorbild war ja Hemingway, also er wollte so mit diesen kurzen, klaren Sätzen erzählen. Und ich finde nach wie vor einige dieser Geschichten in der Rechnung etwas vom Besten, was er da geschrieben
hat. Viele sind wunderbar.
Sind ausgezeichnet. Und die Welt der Reichen mit den Birkenscheiden und den Antiquitäten, die kannte er nicht. Das war aus Illustrierten übernommen, das sind Klischees, das ist ganz klar. Da wäre er vielleicht gerne hingekommen, aber das war nicht seine Welt.
Also die Tatsache, dass du eine Geschichte von 1963, dann 1982 wieder in Band aufgenommen hast, das sagt mir auch etwas. Kannst du etwas dazu sagen? Gibt es eigentlich in seinem Schreiben eine Entwicklung? Also war er einfach da und hat so geschrieben wie von A bis von Anfang bis Schluss? Oder kann man feststellen, du als Herausgeber in der Werkausgabe müsste dir das ja klar sein, gibt es eine Entwicklung, sagen wir in der Schreibweise, in der Thematik oder irgendwie, dass man sagen kann, es ist doch eine Abfolge und es führt vielleicht zu etwas Besserem oder ist immer etwa gleich? Also
ja, es gab schon eine Entwicklung, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen zum Positiven. Also es lässt sich beobachten, dass er in seinen frühen Werken ebenso, ich würde sagen, so bis und mit Ende der 60er Jahre konzentrierter, straffer, konsistenter geschrieben hat. Und dass es dann mit der Zeit fahriger wurde, unkonzentrierter, redundanter, nicht mehr so auf den Punkt wie am Anfang. Das hat sicher mit dem zunehmenden Alter und gewissen Zerfallserscheinungen und Folgen von eben Krankheit, Unfall und schwierigen Erlebnissen zu tun, dass er dieses, was man auch gemerkt hat in dem im ersten Film, so dieses ganz zugriffige, klare, das ging ihm mit der Zeit etwas verloren. Und ich würde auch sagen, dass thematisch eigentlich auch dann in den 70er Jahren nicht mehr sehr viel Neues dazugekommen ist. Er hatte seine Themen, die waren immer noch da, aber es hat sich vieles wiederholt. Er hat eben vieles selber auch recycelt. Und ich glaube auch gespürt zu haben, dass er manchmal, also noch bevor er krank wurde, Angst davor hatte, wie das Alter einmal aussehen würde, wenn man mal nichts mehr einfällt, wenn man nichts mehr Neues zu sagen hat und das Publikum dann auch sehr schnell nichts mehr von einem wissen will. Und das ist einerseits ein materielles Problem, da verdient man nichts mehr, und auf der anderen Seite aber natürlich auch eines, was ans Lebendige geht, weil man dann plötzlich wieder niemand mehr ist, nachdem man endlich jemand geworden war. Davor hat er sehr Angst und manchmal, also möchte jetzt nicht missverstanden werden, aber manchmal, als dann die Krankheit kam und dass man sah, also er wird von dieser Krankheit nicht mehr genesen und wird relativ jung, mit 52 sterben, habe ich manchmal gedacht, vielleicht ist ihm Schlimmes erspart geblieben.
Ja.
Nämlich eben als Schriftsteller alt zu werden, alt werden zu müssen.
71 hat er an seinen Bruder geschrieben, wenn man wie ich weiß, dass man 90 Jahre alt wird, lässt man sich mit 44 nicht einschüchtern.
Ja, das hat er immer gesagt und immer gemeint, er würde steinalt, aber ja, dem war nicht so.
Ja. 1965 ist das Buch erschienen, was am meisten Aufsehen erregt hat, Die Hinterlassenschaft. Es damals schon so, was nur schon angekündigt wurde, war schon weiter zum Beispiel in der Neutralität darüber was gesagt, wenn noch niemand gelesen hat, hat er gesagt, das Buch ist halb Montage, halb literarische Reportage, nach meiner Meinung eine Gattung, die es mir möglich macht, eindringlich und schonungslos die Frage nach der Wahrheit in der menschlichen Gesellschaft zu stellen. Also es war... Ja, eben. Und soll ich ganz kurz sagen, was es handelt, einfach nur, oder sagst du, das wäre schön?
Ich kann es auch sagen. Also es geht in der Hinterlassenschaft effektiv eine Montage-Roman der aus dokumentarischen Teilen, Passagen und aus erzählerischen besteht und auch teilweise eine Mischung von beiden. Dickelmann hat in der Hinterlassenschaft dass die Problematik der schweizerischen Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg behandelt. Lange vor vielleicht bekannteren Werken wie Das Boot ist voll von Alfred A. Hässler.
Und Bonjour auch, oder?
Bonjours Geschichte der Neutralität war auch noch nicht erschienen.
Ja.
Das Einzige, was erschienen war, aber weitgehend totgeschwiegen wurde, war der sogenannte Ludwigsbericht aus dem Jahr 1954, der im Auftrag des Bundesrates erstellt wurde, aber nie in Buchform richtig erschienen ist und irgendwie sehr schnell wieder aus Akten und Traktanten verschwand, aus verständlichen Gründen. Man wollte das nicht wissen, man wollte nicht an die unrühmlichen Seiten der eigenen Geschichte erinnert werden. Und Dickelmann hat mit diesem untrüglichen Sinn für Skandal und für die Stellen, die am meisten wehtun, dieses Thema aufgegriffen. Er wurde eigentlich mit der Nase auf das Thema gestoßen, indem ihm jemand erzählt hat, dass 1956 der bekannte Kommunist Konrad Farner, jetzt nicht Rudolf Farner, ist ein anderer, Konrad Farner, und seine Familie in Talwil von der Bevölkerung gepiesackt und gemobbt wird, weil Farner eben bekennender Kommunist war und sich 1956 nach dem Ungarnaufstand geweigert hatte, aus der Partei, also aus der PDA auszutreten. Dickelmann hielt das zunächst nicht für möglich, dass es in der Schweiz so etwas wie ein Pogrom geben sollte, der Begriff fiel. Er hat dann auch erfahren, dass die NZZ unmittelbar gegen Farner und seine Familie Stimmung macht, indem in der NZZ die Adresse genannt wurde und die Leute dann genau wussten, von welchem Haus sie pöbeln sollten. Ausgehend von dieser auch wieder Empörung über diese Geschichte fing er an zu recherchieren und stellte dann fest, das hat jetzt an sich mit der Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg noch nichts zu tun, stellte dann aber fest, dass diese, oder meinte festgestellt zu haben, dass diese kalten Krieger, die damals in den, nach 1956 eben so ihre hohe Zeit hatten und alles verfolgten, was nur irgendwie im Verdacht stand, links zu sein, dass das zum Teil die gleichen Leute seien, die in den 30er Jahren bei den Fronten waren und Sympathien für die Nazis hatten. Diesen Link hat er in dem Roman hergestellt. Über diesen Link ist er auch gestolpert, denn aus dem hat man ihm einen Strick gedreht. Das ist auch eine sehr fragwürdige These. Er hat auch in diesem Roman eben nicht nur Dokumente verwendet und reale Ereignisse, sondern er hat auch eine Figur eingeführt, die wieder Züge von ihm trug. Und die
also auch dieser wieder, David Boller.
Genau, und ja. Auch wieder auf der Suche nach seiner Herkunft ist, auf der Suche, wer sind seine Eltern, er stellt dann fest, dass er jüdisch ist und so fort. Auch da ist wieder dieser Mix von stark autobiografischem und dokumentarisch-zeitgeschichtlichem. Der Roman hat sehr viel Staub aufgewirbelt, nicht wirklich zu der Debatte geführt, die er sich eigentlich gewünscht hätte. Die haben wir ja dann erst in den 90er Jahren geführt, mit der Historikerkommission.
Auf amerikanische Anregung.
Auf amerikanische Anregung kann man sagen, ja, man kann auch Druck sagen. Das hat er ja alles nicht mehr erlebt. Was er dann aber erlebt hat, und da war er halt zum Teil selber schuld daran, es gab dann von diesem Roman, von dieser Hinterlassenschaft eine DDR-Ausgabe und für diese DDR-Ausgabe hat er auf Wunsch des Verlags einen Passus geändert, nämlich dort, wo es um den Ungarnaufstand ging und ein Kommunist spricht, das ist ein Dialog, und da musste er dem Kommunisten die Worte in den Mund legen, es handelt sich um eine Konterrevolution und nicht um einen Aufstand. Das haben dann aufmerksame Leser festgestellt und das ging dann wirklich ein Sturm los, sondergleichen. Er hat ihn dann statt zu besänftigen auch noch angefacht, indem er schrieb, er wäre ein toter Mann in der Schweiz, wenn er das gesagt hätte, was natürlich nicht stimmte. Aber das alles hat ihm wirklich also fast das Genick gebrochen, mindestens materiell. Es bekam von Stunde an keine Aufträge mehr im Radio und im Fernsehen und da ging es also wieder sehr ans Lebendige, nämlich an die materielle Situation und Sicherheit. Er hatte ein ausgeprägtes Talent, sich selber zu schaden und Dinge zu sagen und zu schreiben, die er vielleicht besser für sich behalten hätte. Aber das war nun halt einmal seine Natur und so ist ihm dieser Roman nicht unbedingt zum Segen gereicht. Ich finde trotzdem, ist vielleicht formal nicht geglückt, aber in der Intention hochinteressant und in meinen Augen unheimlich
wichtig. Eine Pionierleistung, absolut, das erste Mal, absolut, dass diese Sache überhaupt in der Schweizer Literatur thematisiert.
Und eben auch mit, der Darstellung dieser kalten Kriegatmosphäre, ja, dazu gab es literarisch auch noch nicht viel oder gar nichts. Und auch die Heftigkeit der Reaktionen zeigt ja, dass er einen Nerv getroffen hatte. Also der Gipfel dieser Reaktionen war der, dass der Verleger Rascher in Zeitungen, also das Gerücht verbreitet hat, Dickelmann solle lieber schweigen zu Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, er sei ja selber bei der SS gewesen. Und das war eine totale Verkehrung dieses Aufenthalts in Deutschland, das haben wir vorhin übersprungen. Dickelmann hat als Jugendlicher seinen Onkel, bei dem er eine Uhrmacherlehre machte, bestohlen. Also er ist an die Ladenkasse gegangen, hat so 5 Franken, nochmal 5 Franken, nochmal 5 Franken geklaut. Und es droht ihm dann das Erziehungsheim. Und um dem zu entgehen, wollte er nach Australien, glaube ich. Ist aber nur bei Giasso über die Grenze, das ist ihm immerhin gelungen mitten im Krieg. Und wurde dann irgendwo in der Lombardei von der Wehrmacht aufgegriffen und kam als Fremdarbeiter nach Dresden. Dort ist er dann, als die großen Bombardierungen begannen, auch wieder abgehauen, wurde im Zug von der Gestapo erfasst und dann ab die letzten Kriegswochen in süddeutschen Gefängnissen verbracht und wurde dann von den Amerikanern befreit, weil er sagte, er sei Schweizer, an die Schweizer Grenze gestellt, und landete eben dann in der Psychiatrie. Und aus dieser Geschichte hat dieser Rascher dann in völliger Verkehrung der Tatsachen eben das Gerücht fabriziert, er sei bei der SS gewesen. Dagegen hat er sich gewehrt, Rascher musste widerrufen und auf ganzseitigen Inseraten, glaube ich, eine Gegendarstellung publizieren. Aber ich erzähle das auch nur, um zu sagen, in dieser Heftigkeit reagiert man ja eigentlich nur auf Dinge, die sehr wehtun und die man lieber nicht wahrhaben.
Walter Hofer hat ihn dann einen literarischen Gartenzwerg genannt.
Ja, so kann man das auch machen. Ja. Ja. Und, aber es war, ja. Es gibt, also es gibt auch komische Episoden rund um dieses Buch. Er wollte wurde eingeladen in der berühmten Junkere 37, das ist ein Kellerlokal in Bern, wo eben so die berühmten Nonkonformisten und Unangepassten und Linken auftraten und das Wort führten, und dort sollte er lesen, und ungefähr eine halbe Stunde oder so vor Beginn kam die Gewerbepolizei und verlangte von ihm ein Hausierpatent. Und das hatte er natürlich nicht und hausierte auch mit nichts als mit sich selber und mit dem, was er geschrieben hatte. Und er hat dann, war natürlich unmöglich, auf die Schnelle noch so ein Patent zu lösen, weil die Büros waren ja schon alle zu. Und er hat dann sogar angeboten, er würde umsonst lesen, aufs Honorar verzichten, dann sei es kein Gewerbe mehr. Und ich glaube, durch diesen Trick konnte dann die Veranstaltung gerettet werden. Aber das gab also einen Aufschrei quer durch die Schweiz. Es gab Fernsehsendungen dazu, wo man dann den Berner Polizeidirektor eingeladen hat, und Dickelmann, die gingen dann aufeinander los. Also das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen.
Ja, das wie wenn er der Weiterbenutzung von Glyphosat zugestimmt hätte.
So etwa. Also heute wäre es wahrscheinlich eine Arena.
Ja, 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 ja. Ja, aber noch als ganz letztes möchte ich noch sagen, zu diesem Buch. Er hat dann ganz am Ende vor seinem Tod, ist er ja noch nach Ungarn dann gegangen im Sommer. Und da wurde er ja ganz festlich quasi empfangen, weil es war ja noch das kommunistische Ungarn, das sich ja natürlich von ihm verteidigt gefühlt hat. Nicht? Also es ist eigentlich noch ganz am Schluss, konnte noch eine kleine Rose einstecken.
Ja, das war nicht die einzige Rose, die aus Osteuropa kam. Er hat ja alle seine Bücher sind in der DDR erschienen, teilweise auch auf Russisch übersetzt, auf Bulgarisch, ja, auf Ungarisch, auf weiß nicht was noch, Polnisch. Und er war wie alle linken Autoren, und es gab eigentlich damals nur linke Autoren, also denken Sie an Otto F. Walter oder an Dietzel oder andere, oder Walter Kauer oder wie sie alle hießen. Und die wurden alle in Osteuropa natürlich sehr hofiert.
Ja, ja,
und
ja.
Ich denke, er ist auch deswegen so gerne in die DDR gefahren, jetzt nicht nur, weil dort der real existierende Sozialismus herrschte, sondern weil er dort eben, jetzt sind wir wieder beim Thema des Anfangs, weil er dort jemand war. Ja, dort war er ein Flieg, ja. Dort hat man ihn beim Flughafen abgeholt, an der Gangway und mit Nelken und fast mit dem roten Teppich. Und das hat ihm unglaublich geschmeichelt. Und die Lesungen waren berstend voll und die Bücher liefen wunderbar. Und ich glaube, das übte eine große Versuchung und Verführung auf ihn. Dem konnte er sich nicht entziehen.
Jetzt muss ich einen Ordnungsantrag stellen, denn es könnte sein, dass wir dann nur die Suppe und den Salat und die Vorspeise hatten und zu der Hauptsache gar nicht kommen können. Ich sage jetzt noch schnell zwei, drei Worte. Weiterer Roman, dann Die Vergnügungsfahrt, 69, eigentlich ein Titel, der natürlich sehr irritierend ist. Es handelt sich nicht um eine Vergnügungsfahrt, sondern um eine Mordgeschichte, nämlich der berühmte Mordfall Coella in Zürich, der, glaube ich, noch immer nicht aufgeklärt ist, weil ein Mädchen verschwindet.
Die Leiche nie gefunden.
Leiche nie gefunden, ja. Zugleich war darin auch das Drama seiner Scheidung dokumentiert. Dann 72, Ich und das Dorf, Tagebuch in Geschichten. Da ist dann schon seine zweite Frau, die Eliane Schopfer, eine, glaube ich, unglückliche Verbindung, ein Verhältnis, das er eingegangen ist, übereilt nach dieser Scheidung, von der er Franz Beide geschrieben hat, es war ein Gewaltakt, der meine innere und äußere Organisation total zerstört hat, diese Scheidung, nicht? Dann kann man eben jetzt diesen Film da irgendwo situieren, nicht? Diese, man spürt ja, er ist verletzt, es ist ein Mensch, der leidet, nicht? In dem Film, den letzten Teil, den wir gesehen haben. Also dieser René Martens, Walter Marti, haben ihm ja einfach eine Stunde Film, sie haben nichts gesagt, sie haben einfach die Kamera geöffnet, gesagt, mach eine Stunde was. Und das ist ein ganz wunderbares Experiment ja eigentlich. Und ich konnte ja nur einen kurzen Ausschnitt davon zeigen. Jetzt aber durch diesen Film hast du Walter Matthias Dickelmann kennengelernt. Und das möchten wir jetzt gerne hören.
Ja, so ist es. Ich war damals Redaktorin bei der NZZ und habe neben dem Bücherbesprechen auch ab und zu für die Filmredaktion gearbeitet, indem ich hier und da, wir hatten damals auch noch Fernsehkritik und so, hier und da, da eine Kritik geschrieben habe. Und eines Tages kam der Martin Schlappner, der Chef der Filmredaktion, zu mir und sagte, es sei da ein Film über den Schriftsteller Walter Matthias Dickelmann gedreht worden und da gäbe es eine Vorvisionierung und sie hätten gedacht, das wäre vielleicht etwas für mich, weil es sei ja nicht nur ein Film, sondern es ginge um Literatur, das sei ja, ging ja um einen Schriftsteller und das wäre doch eigentlich ideal, wenn ich das machen würde. Und ich ging an diese Visionierung bei Walter Marti und René Mertens in ihrem Büro und ich kann einfach nur noch sagen, der Film hat mich umgehauen. Der Film hat mich im tiefsten erschüttert, berührt und verstört, weil es ist wirklich eine, der Titel Selbstzerstörung stammt ja von den beiden Filmemachern und sie haben da ihm irgendwie auch einen gewissen Sinn den Spiegel vorgehalten und ihm gezeigt, ja, wo er hinkommt, wenn er so weitermacht und dass eben sein ganzes Leben und Treiben etwas Selbstzerstörerisches an sich habe. Und das spürt man in diesem Film, da kann man zusehen, wie sich einer entblößt und eigentlich fast bis zur Selbstzerstörung entblößt. Und das hat mich einfach im tiefsten berührt. Ich kannte ihn persönlich nicht, ich hatte Bücher von ihm gelesen, aber sonst nichts. Und am Tag, nachdem ich die Besprechung geschrieben hatte, bevor sie dann erschien, und jetzt kommen die berühmten Zufälle im Leben, bin ich mit ein paar Kollegen von der Redaktion ins gegenüberliegende Conti gegangen, zu einem abendlichen Wein, bevor wir, also nach der Arbeit, und plötzlich sagte jemand, du, schau, dort drüben am Tisch sitzt der Dickelmann. Und er saß dort mit Adolf Muschk und seinem Verleger Peter Keckheis, und ich ging schnell hin, aber eigentlich nicht wegen Dickelmann, sondern weil ich Peter Keckheis kannte und er hat uns dann vorgestellt. Und ich habe mich dann kurz dazu gesetzt und habe gesagt, ja Herr Dickelmann, ich habe übrigens jetzt gerade Ihren Film besprochen. Und dann sagte er, oh, das interessiert mich und darf ich das lesen und so. Und habe ich gesagt, ja, also wenn es dann erschienen ist und so. Und als es dann erschien, er war dann noch ein paar Tage in Zürich, er lebte am Genfersee, und habe ich ihm dann die glaube, es war noch die Fahne, also es war noch gar nicht erschienen, aber es war schon gesetzt und gedruckt, gebracht, und er hat es gelesen und er hat dann später gesagt, das sei eine Liebeserklärung gewesen. Diese Besprechung gelesen wäre eine Liebeserklärung. Wir fingen dann, also wir trafen uns dann mehrfach, begannen ein, was man so sagt, eine Affäre oder ein Verhältnis, er war ja verheiratet, ich war es auch noch, allerdings getrennt von meinem Mann, und wir schrieben uns Briefe und ich war sehr verliebt und er auch, glaube ich, und das dauerte, ging so 2 Wochen, und dann klingelte bei mir eines Nachts um 23:30, ich lag schon im Bett, klingelte es an der Tür, ich machte auf, da stand Dickelmann, sturzbetrunken, mit 2 roten Koffern, einer links, einer rechts, und hinter ihm sein Bruder Fred Haltiner, der Schauspieler, der machte so. Und er sagte, da bin ich. Und dann habe ich gesagt, komm rein. Das war's. 2 Wochen später hat sich der Bruder das Leben genommen, sich erhängt. Und das war eigentlich dann die zweite ganz, ganz große Erschütterung in seinem Leben. Also der erste, hast du es ja vorgelesen, diesen Brief von Beidler, war die Zerstörung seiner Familie. Und die zweite war der Tod seines Bruders, zu dem er ein, also es war ein Stiefbruder, 10 Jahre jünger.
Ein Schauspieler,
ja. Ein Schauspieler aus Zürich, ja, ja. Zu dem er ein ganz, ganz enges Verhältnis hatte, ja. Ein fast symbiotisches Verhältnis. Und das, dieser Tod, das, er konnte kaum weiterleben nach diesem Tod. Er sagte immer, was der Freddy kann ich auch. Und ich hatte wirklich tagelang oder nein, wochenlang wirklich Angst um ihn und Angst, dass er ihm nachgeht. Er hat es dann nicht gemacht. Er hat nach Besuch bei einem Psychiater, der zu ihm sagte, nachdem er die Geschichte gehört hatte, ja, Herr Dickelmann, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie kommen zu mir in die Analyse oder in die Therapie, oder Sie schreiben, wie Sie das immer machen, ein Buch. Und er ging, kam nach Hause und sagte, du, ich glaube, in die Therapie gehe ich nicht, aber ein Buch, das schreibe ich. Hat sich hingesetzt noch am gleichen Tag und angefangen, den Roman zu schreiben, aber den Kirschbaum, den gibt es.
Ja, ja.
Und so ist er langsam, langsam wieder ins Leben zurück.
Ja. Müssen Sie vielleicht jetzt noch sagen, dass du deine Begegnung mit Walter Matthias Dickelmann in dem jüngsten Buch, das im Verlag Xantippe 2016 erschienen ist, Spurensuche, ist ganz ein wunderbares Buch. Also ich empfehle allen, die noch gut lesen können, das Buch zu lesen. Es gibt ja Leute, die haben schlechte Augen. Also es ist ein wunderbares Buch, weil es ist natürlich jetzt nicht ein Buch über Walter Matthias Dickelmann, sondern es ist über das ganze Leben von Clara Obermüller. Kein Klatschbuch, aber ein wunderbar persönliches Porträt, ein Selbstporträt anhand von 12 Fotografien, die sie immer vor Augen hat und dann das dazu sagt, und eben eines dieser 12 Bildern ist natürlich dann eben auch diese Begegnung mit Walter Matthias Dickelmann gewidmet. Und man erfährt jetzt eben in dem Buch auch etwas, was eine Parallele zu Walter Matthias Dickelmann zeigt. Das darf ich doch sagen, oder ja? Also, dass auch Clara Obermüller eigentlich keine Eltern hatte. Sie hatte erst spät, glaube ich, mit 16 oder...
Nein, schon früher.
Hast du erfahren, dass du ein Adoptivkind bist? Also das waren doch eigentlich parallele Erfahrungen, die ihr teilen konnten.
Ich glaube schon, also das war mir vielleicht in dem Moment nicht so bewusst, aber je mehr ich darüber nachdenke und auch vor allem während ich da im Schreiben eben wieder über die Bücher gegangen bin und mein Leben noch einmal habe Revue passieren lassen, ist mir das eigentlich sehr stark aufgefallen, dass wir dieses Thema gemeinsam haben, nämlich nicht zu wissen, woher wir kommen und wer wir eigentlich sind oder wer unsere Erzeuger sind. Und dieses Manko in der Identität haben und danach auch immer suchen. Und das Thema, wer bin ich, ein ganz zentrales ist. Das ist für jeden Menschen ein Thema, aber es hat vielleicht es ist verstärkt, wenn man ein solches Schicksal hat. Und ich glaube schon, dass mich das auch zu diesem Mann hingezogen hat. Und ich verdanke ihm auch diesbezüglich sehr viel. Er hat mich nämlich gelehrt, zu dieser Tatsache zu stehen und offen damit umzugehen und zu einem gewissen Trotz, das hat ihn ja auch ausgezeichnet, denn er zeigt es jetzt und jetzt geht es leid. Und das hat mich auch so ein bisschen aus meiner etwas angepassten und etwas braven Ecke herausgeholt, und ich habe durch ihn sehr viel mehr Mut zur eigenen Meinung bekommen, Mut zu mir selber zu stehen und zu dem, was ich für richtig halte, das auch offen zu vertreten, auch wenn es einem halt ab und zu schadet. Also das ist das, was ich ihm ganz zentral verdanke, und ich glaube auch, dass ich ein etwas entspannteres Verhältnis zu diesem Thema gewonnen habe. Das haben wir in endlosen, meist nächtlichen Gesprächen miteinander durchgekaut und durchgesprochen.
Also du hast in dem Buch geschrieben, wie ein Naturereignis brach er über meine wohlgeordnete Welt herein und wirbelte durcheinander, was ich mir so schön aufgebaut hatte. Er aber hat in einem Zeitungsinterview gesagt, es ist wahnsinnig viel schöner, mit einer Frau zu schlafen, mit der man auch profund diskutieren kann. Also, das fand ich nach seinen vorangehenden Erfahrungen mit Frauen offenbar das Neue, nicht?
Ja, offensichtlich. Ja, ich finde es auch spannend, mit einem Mann auch diskutieren zu können. Das ist ganz klar, aber das war nicht so selbstverständlich. Und das, was ich da für das Naturereignis geschrieben habe, das natürlich, eben, wenn einer einfach nach vor der Tür steht und sagt, da bin ich, also das ist schon etwas, das bringt schon einiges durcheinander. Und ich habe ja dann auch in der Folge meinen Platz bei der NZZ räumen müssen, weil das nicht so ganz zusammenging, wie der linke Schriftsteller und die Stelle bei der freisinnigen oder freisinnig ausgerichteten NZZ. Also da kann man schon sagen, dass er mein Leben ganz schön durcheinander gebracht hat.
Aber du warst natürlich für ihn auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube,
ja, er konnte mit mir über seine Arbeit reden. Oder? Wir standen im dauernden Austausch. Ich bekam als Erste zu lesen, was er geschrieben hatte. Ich habe dazu meine Ansichten geäußert. Ich habe Korrekturvorschläge gemacht und so weiter. Das kam alles nicht sehr gut an im ersten Moment. Da hat mich angebrüllt und gesagt, ja, ihr Germanisten und ihr wart immer alles besser und ihr studiert. Und da kam dann natürlich so diese Ressentiments zur Sprache. Und dann gab es einen großen Krach und Knall. Und er verschwand in sein Büro, und so nach einer halben Stunde oder so kam er wieder und sagte, du, was hast du da gesagt, wie das und so. Und am Schluss hat es dann übernommen.
Ein Buch habt ihr ja gemeinsam geschrieben. Vielleicht das zeitgebundenste, aber für eure Beziehung doch eigentlich sehr wesentliche, nämlich Walter Matthias Dickermann, Clara Obermüller, DDR, Tagebuch einer Erkundungsfahrt. Und das ist jetzt so geschrieben, dass ihr abwechselnd immer, ein Teil ist mit K.O. geschrieben und der andere mit WMD. Also es wechselt sich immer ab.
Unabhängig voneinander, wir haben uns die Themen zugeteilt, du schreibst über das, du über das und so weiter. Und dann haben wir aber jedes für sich seine Kapitel geschrieben und uns das Ganze erst gezeigt, als fertig war.
Ja.
Es ist eine Erkundungsfahrt in die DDR, was uns nachher natürlich auch nicht unbedingt zum Vorteil gereichte. Und es ist auch nicht ein Buch, auf das ich jetzt wahnsinnig stolz bin. Wir haben uns da schon ziemlich blauäugig verhalten. Aber es war auch eine Erkundungsfahrt zu uns selbst. Das merkt man, wenn man das heute wieder liest. Es ging darum, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wer ist der bessere Sozialist? Und, oder wer hat überhaupt das Recht, ein Sozialist zu sein?
Wieso will eine Bürgerliche auf einmal meinen Sozialismus stehen? Zum Sozialismus kann man nur aufgrund eigenen Leidens gelangen. Du Bürgerstochter, du hast kein Recht, dieses Land zu bewundern. Du bist ein Produkt der anderen Klasse.
Ja. Und vielleicht wollte ich Ihnen nachher zeigen, dass es auch andersrum geht. Ich war ja auch zeitlang Präsident in der Freundschaftsgesellschaft Schweiz-DDR und das habe ich sicher nicht aus tiefster politischer Überzeugung gemacht, sondern letzten Endes, so spät darf man sowas sagen, man kommt sich ja dann irgendwie im Nachhinein auf die Schliche, auch um ihm zu beweisen.
Ja,
dass ich den auch kann.
78 gibt es dann noch ein zweites Buch, das eigentlich von euch beiden handelt, das er entweder alleine geschrieben hat, allerdings in deinem Namen eigentlich, denn das Buch wird aus der Optik der Frau erzählt. Es heißt Philippinis Garten, das ist, weil es in Tessin spielt, in einer Gartenwirtschaft, wo so diese Gespräche stattfinden. Es ist wieder ein Paar auf Erkundungsfahrt letztlich. Er ist Architekt, sie Kunstkritikerin. Und da wird jetzt um die Vergangenheit aufgearbeitet. Und es ist wieder so ein bisschen dieser Gegensatz. Sie ist für ihn eine Art Mutterersatz und er ist für die höhere Tochter das Proletariat. Das ist, also eigentlich ja, aber das ist dann ein ganz stilles, schönes Buch. Also wirklich, da hat er eine Ruhe beim Schreiben gefunden, die er eigentlich vorher nicht hatte. Ne?
Das ist, für mich ist es nach wie vor eines seiner berührendsten Bücher und das, was ich eigentlich am liebsten habe, nicht nur, weil ich jetzt da so quasi als prominente Stimme vertreten bin. Es ist noch einmal eine Aufarbeitung mit seiner Vergangenheit, mit seiner Kindheit, seiner Mutter und dieser ganzen Familiensituation. Aber es ist auch, es hat zum ersten Mal etwas Versöhnliches. Es macht so den Eindruck, als sei er angekommen, als könnte er zur Ruhe kommen, als glaubte er endlich, dass er akzeptiert ist, dass er angenommen ist. Und das entsprach auch seiner Befindlichkeit in dieser Zeit, so habe ich ihn auch erlebt, auch nachdem das Buch erschienen war und unmittelbar danach brach ja die Krankheit aus. Und das fand ich so unglaublich perfid, dass gerade im Moment, wo es ihm besser ging, wo er eben zu sich und zur Ruhe kam und wo er das Leben allmählich wieder etwas hätte genießen können, wir zusammen, wir waren dann ja auch verheiratet, wir haben 1977 geheiratet und es hätte alles gut werden können und da kommt diese Krankheit, die aus heiterem Himmel, auch wieder so ein Einbruch, dieser Hirntumor und dies mit den Metastasen und eine Krankheit, die nach einem Jahr eben zum Tode führte und das hat mich damals unheimlich, ja, richtig geändert.
Er ist ja auch 78 dann noch Zürcher Gemeinderat geworden, nicht?
Das war auch noch so eine Episode, das war aber natürlich noch vor der Krankheit.
Ja.
Das war ein Irrläufer, dazu war er nicht geboren.
Ja.
Hat das auch glücklicherweise bald gemerkt. Aber es hat ihn wohl auch, ja, wie geschmeichelt oder hat ihn gefreut, als da die Jungen von der Poch an der Spitze, Dani Fischer im lockigen Haar, mit dem ganzen Charme eines jungen Revoluzers und die kamen und hofierten ihn und wollten ihn und das hat ihn, das waren seine Kinder, das waren alles seine Söhne und Töchter und die haben ihn auf die Fahne gehoben und da ist er mit ihnen eben mit wehenden Fahnen in den Wahlkampf gezogen und wurde zu seiner großen Überraschung gewählt.
Letzte Woche konnte man in der Zeitung lesen, dass der Mann, der dann für ihn nachgerückt ist in der Gemeinderat, jetzt zurückgetreten ist.
Ja, was?
Ja, stand in der Zeitung. Ja, jetzt gibt es noch ein Buch und das heißt Schattentagebuch einer Krankheit. und das ist 4 Onkologen gewidmet. Es ist das Dokument seiner Krankheit, seiner Krebskrankheit. Er hat es noch, glaube ich, nach den ersten Operationen dann begonnen.
Er hat es gleich im Spital schon während der diagnostischen Phase angefangen. Er hatte vorher eben schon Tagebuch geführt, normales Tagebuch. Ja, ja. Und er sagte dann, kaum dass er im Spital war, sagte, du, ich will weiter Tagebuch führen, ich muss das festhalten. Aber er konnte eben
nicht mehr
motorisch
schreiben.
Nicht mehr schreiben. Und da haben wir ihm dann eben, es war übrigens der frühere Stadtpräsident Sigi Widmer, der sich meldete, kurz nachdem er gehört hatte, und das ging sehr schnell wie ein Lauffeuer durch die Stadt, dass Wickelmann krank sei. Da rief mich Sigi Widmer an und sagte, können wir irgendetwas tun für ihn? Und da habe ich gesagt, ja, Sie könnten ihm ein Diktaphon, hieß das damals, Sie könnten ihm ein Diktaphon finanzieren. Das war teuer, bei Backenstoß an der Urania-Straße kaufte man das und es kostete, glaube ich, fast 1000 Franken. Und die Stadt hat unbürokratisch diese 1000 Franken locker gemacht und dieses Diktiergerät gekauft und das war ein ganz großer Segen, weil er in der ganzen Zeit im Spital, vor den Operationen, nach den Operationen, bis er dann zum ersten Mal wieder nach Hause durfte, hat er dieses Tagebuch geführt und ich habe es dann von einer Sekretärin abschreiben lassen, damit er auch mal wieder nachlesen kann, was er da diktiert hat. Und auf Wunsch des Neurochirurgen Professor Yashargil, deswegen ist ihm unter anderem das Buch gewidmet, haben wir es dann auch veröffentlicht, weil der wollte es lesen. Er sagte, ich will endlich mal wissen, was meine Patienten fühlen, denen ich da immer im Gehirn rumschneide. Und als er es gelesen hat, das war nur ein Teil, so an den ersten 30, 40 Seiten, kam er am nächsten Tag und sagte, wann erscheint das Buch. Und wir hatten noch gar nicht daran gedacht, daraus ein Buch zu machen. Aber auf sein Drängen hin habe ich dann mit dem Verlag Kontakt aufgenommen. Und es ist dann gerade noch erschienen, kurz vor seinem Tod, also er hat es noch erlebt. Und das war das letzte Buch, was er selber noch erlebt hat. Es sind dann danach, auch während der Krankheit, aber zu Hause, noch eben diese Erzählungen, Spaziergänge auf der Margareteninsel entstanden, auch diktiert. Und,
die dann nach dem Tod erschienen.
Die dann erst nach seinem Tod erschienen sind.
Also morgen, vor 38 Jahren, ist Dr. Matthias Dickelmann mit 52 Jahren gestorben.
So ist es. Das ist ein Zufall deines Programms. Morgen ist der Todestag.
Ja. Ja. Was würdest du sagen, welche Bücher haben der Zeit am meisten standgehalten? Wenn jetzt jemand da Leseempfehlungen geben lässt,
Also sicher Philippines Garten, das ist zeitlos, was da drin festgehalten ist, das kann man sicher immer noch lesen. Ein Großteil der Erzählungen, der Geschichten, weil er war eigentlich ein Geschichtenerzähler. Auch die Romane sind im Grunde genommen so Konglomerate von einzelnen Geschichten. Also wenn man diese Werkausgabe zur Hand nimmt, dass sie da sind diese Geschichten enthalten. Und
man kann sie dann am Büchertisch auch kaufen.
Richtig, man kann sie am Büchertisch kaufen. Auch der Harry Wind und die Hinterlassenschaft, wenn man das nötige historische Interesse hat, sind sicher nach wie vor ergiebig. Ich und das Dorf sind Geschichten aus dem Tessin, auch das kann man noch lesen, das ist aber nicht mehr erhältlich, das ist vergriffen. Und was für mich bei der Stellung der Werkausgabe etwas vom Spannendsten war, und da gibt es auch, das ist der letzte Band der Werkausgabe, das sind seine Auswahl seiner Briefe. Er war ein manischer, absolut passionierter Briefeschreiber, sagt vieles, mit dem er sich geschadet hat, weil diese Briefe haben natürlich Reaktionen hervorgerufen. Aber er hat sehr viel in diese Briefe hineingelegt. Ja, ja. Er ist sehr da in diesen Briefen.
Er konnte sich auch brillant auf die Gesprächspartner einschreiben.
Die sind auch brillant geschrieben, größtenteils geben sehr, sehr viel von ihm selber wieder. Und ich habe diesem Band auch den Titel gegeben, das ist ein Zitat aus einem Brief, da, das bin ich.
Ja.
Und er ist vielleicht nirgends so er selbst wie in diesem Brief.
Also fast ein bisschen wie da bin ich, wer gesagt ja. hat, vor deiner Türe. Ja,
ja so ungefähr. Und Sie sind übrigens auch ein Stück Zeitgeschichte, weil Sie sind ja chronologisch angeordnet. Man begegnet vielen Adressaten, die man kennt und erfährt wieder vieles auch über die Schweiz, was man vielleicht schon vergessen hat. Ich habe bei der Auswahl natürlich darauf geachtet, dass man den Kontext versteht und dass man die Personen kennt, es wird auch erwähnt, wer sie sind, aber das Auswahlverfahren war schon so, dass es eben von heute aus noch lesbar ist.
Wenn ich auch einen Tipp geben darf, ich würde sagen, die Vergnügungsfahrt.
Aha.
Also das ist einfach, als dieses Buch, ich habe jetzt das, muss ehrlich sagen, ich habe es damals nicht gelesen, ob es noch nicht das hätte, ich habe noch als Journalist noch 5 Bücher besprochen, als Walter Dickelmann noch gelebt hat. Aber das habe ich damals nicht gelesen. Und das ist ein umwerfendes Buch, vor allem die Dialoge. Ich möchte Ihnen da so ein paar Zeilen vorlesen. Es geht ja eben über diesen Fall Coella, wo ein junger Mann und ein Mädchen auf dem See sind und dann kommt der junge Mann zurück und das Mädchen ist für immer verschwunden. Du kommst spät, sagte Silvia, sehr spät. Oliver schwieg. Du, Mama, wem bin ich mehr ähnlich, dir oder Papa? Das weißt du. Ich will es von dir hören. Schön, du bist groß wie Papa, du hast viele schwarze Haare wie Papa, du hast die grünlichen Augen wie Papa, schlanke Hände, große Füße. Weißt du auch, dass es nur die Zehen sind? Man hat nicht eigentlich große Füße, man hat lange Zehen. Und du hast die schlaksige Haltung deines Papas. Du bist aber auch groß, sagte Oliver. Du hast auch schöne, schlanke Hände, du bist auch sonst schlank, nur du hast blonde Haare und blaue Augen und du hast sehr schöne Zähne und sehr schöne Lippen. Du brauchtest eigentlich gar keinen Lippenstift. Warum nimmst du einen? Das ist vielleicht Gewöhnung. Ich mag an dir, dass du fast keinen Schmuck trägst. Schenkt dir Papa vielleicht keinen? Weshalb kommst du so spät? Was gibt es zu essen? Du weißt, dass ich mich ängstige, wenn du spätestens um sechs nicht zurück bist. Hast du schon gegessen? Wo ist Papa? Wenn du mir sagst, du kämst vielleicht später, aber nicht so. Tut mir leid, Mama, wir haben geplaudert und die Uhr vergessen. Komm in die Küche, ich habe auch noch nicht gegessen. Ich habe eine Pizza gemacht. Ich muss sie nur noch aufwärmen, das dauert 5 Minuten. Willst du inzwischen duschen oder willst du ein Vollbad? Ich habe eine neue Flasche Fichtennadelöl gekauft. Du darfst aber nicht zu viel auf einmal ins Wasser geben. Der Drogist hat gesagt, es sei das stärkste Konzentrat. Der Preis ist auch danach. Also...
Ja, ja.
So aus dem Leben gegriffen.
Ja, so reden so, die Leute.
Ganz so, ja, so reden sie dir. Also, und das ganze Buch hat so einen Drive. Ja. Also
es hängt vielleicht damit zusammen, dass er eigentlich ursprünglich Dramatiker werden wollte. Eben Schiller haben wir ja gehört.
Er hat ja auch.
Und er hat auch Stücke geschrieben, auch sehr viele Fernsehspiele, sehr viele Hörspiele. Er konnte Dialoge schreiben.
Ja.
Viele ja nicht können. Die meisten Dialoge sind Papieren und eben so logisch und geradlinig und eben nicht so um alle Ecken und so mit Abschweifungen und unlogischen Brüchen. Das konnte er wirklich und das war eine seiner Stärken.
Einen schönen Satz habe ich noch gefunden in einem Brief von 1951. Vor all dem hat er dem Beidler geschrieben, ich möchte, ich möchte immer sprechen können, nicht widersprechen. Mir ist alles heilig, was lebt. Ist schön, oder?
Ja,
jetzt, du hast gesagt, dass du uns noch 2 kleine Sachen vorliest, noch von Walter Matthias Dickelmann.
Ja, mache ich gern. Ich habe zwei Sachen ausgewählt. Das eine ist eine kurze Passage eben aus diesem Tagebuch einer Krankheit, aus Schatten, weil ich finde, dass er da noch einmal so eben ganz da ist und bei diesen Themen, die von Anfang an schon zur Sprache gekommen sind. Und das andere ist dann ein Gedicht, das er mir gewidmet hat. der Abend, also wir sind im Spital, wir befinden uns am Vorabend der großen Operation, der ersten großen Operation. Der Abend klingt versöhnlich aus, versöhnlich mit mir, das muss ich festhalten. Festhalten muss ich auch, dass ich eben weiterhin als Geschichtenerfinder leben werde, als eine von mir erfundene Geschichte. Ich erfinde mich selbst. Ich erfinde mich immer wieder selbst. Wozu soll ich Gott anrufen oder das, was man Schicksal nennt? Bin ich denn nicht zufrieden, dass ich mich selbst erfinden kann? Dass ich die Möglichkeit habe, einen von mir erfundenen WMD wieder auf den Müllhaufen zu werfen, um sofort einen neuen zu erfinden? Vielleicht einen, der mir besser zusagt, als der, den ich eben weggebe. Jetzt gebe ich halt wieder ein Stück von ihm weg. Ich verabschiede mich von einem Stück, das zu mir gehört oder bis dahin zu mir gehört hat. Warum nicht eine Geschichte erfinden? Irgendetwas wird mir einfallen. Ich sterbe erst, wenn ich nichts mehr erfinden kann. Ich bin tot, wenn ich nichts mehr erfunden habe. Ich bin erst tot, wenn ich schweige. So war es dann auch. Und das Gedicht heißt Der Weg. Kommt übrigens auch in meinem Buch vor, das ist mir sehr lieb. Manchmal verlaufe ich mich, gehe durch Sumpf oder durch Wälder, durch Schnaps oder Wein, durch Träume, durch Angst und Hoffnung, durch Glück, durch Liebe. So finde ich den Reim. Er ist banal, ich finde zurück zu mir, zu dir.
Das hätte ihn gefreut, da bin ich sicher, dass wir jetzt eigentlich noch diesen 90. Geburtstag heute haben feiern können, auf eine wunderbare Art und Weise. Er ist irgendwie wie unter uns gewesen heute Abend. Ja. Und es gibt ja einen Büchertisch und man kann sowohl, wir haben vorhin gesagt, wenn der Autor nicht da ist, kauft niemand Bücher. Das ist einfach furchtbar für den Buchhändler, weil er kann ja nicht unterschreiben. Aber es gibt eben auch die Bücher von Clara Obermüller, die wird unterschreiben, oder? Ja, ja. Und da möchte ich Ihnen noch sagen, es wäre schön, wenn Sie auch am 30. Januar, also Dezember lassen wir auf, da feiern wir Weihnachten. Am 30. Januar sind wir wieder hier und da ist Rosemarie Primo der Gast. Rosemarie Primo erzählt von der Arbeit mit Max Frisch, dessen Sekretärin sie 21 Jahre lang gewesen ist. Und ich glaube, das gibt auch wieder einen spannenden Abend. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder kommen, aber ich freue mich vor allem, dass so viele heute Abend hierher gekommen sind, wegen Walter Matthias Dickelmann und natürlich auch Clara Obermüller.